Die einen sind vielleicht leicht verwundert. Jetzt haben wir ja erst gerade Serie angefangen, ABC des Glaubens. Und jetzt sagt Daniela in der Moderation, ja, es ginge jetzt los mit der Serie Heil, Heilig. Das liegt einfach an meiner nicht ganz optimalen Planung. Ich habe mit dem Gebetsteam abgemacht, dass wir nach der Ferie so zwei Predigten zu dem Thema Heil, Heilig haben. Weil das Gebetsteam sich am Überlegen ist, ob es nicht dran wäre, auch ein Heiligsgebet in unserer Gemeinde anzubieten. Und ich habe gesagt, moll, lasst uns das machen, aber lasst uns vorher mal ein paar Sachen aus der Bibel anschauen miteinander. Und dann nachher habe ich mit dem Thorsten angefangen, die andere Serie aufzugleisen. Und dann haben wir gemerkt, ja, die zwei Sündig, die da nach der Ferie sind, die reichen ja gar nicht für die Serie. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen die Serie halt so in zwei Blöcke. Die ABC des Glaubens-Serie ist also so ein bisschen auseinandergenommen. Die kann jetzt erstmal sich setzen, was wir schon gehört haben. Die wird nachher wieder aufgenommen. Und die Serie Heil, Heilig, die ist jetzt heute und nächsten Sonntag. Bevor wir jetzt zu dem Thema einen Haufen Bibeltext, und es gibt einen Haufen Bibeltext, glücklicherweise, weil das ist immer schön, wenn man da darf aus dem Vollen schöpfen als Prediger. Aber bevor wir uns den ganzen Bibeltext zuwenden, würde ich euch gern ein Schaubild oder so, eine Zeichnung mitgeben, wo ich aufgeschnappt habe in der Schulung, wo ich gegangen bin mit dem Adi Grünenwald im Prisma. Wir sind im Juni sind wir auf einer Schule gewesen, im Prisma, das ist eine Freikirche in Rapperswil-Jona. Und die haben uns so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben. Und ich habe gedacht, das wäre doch lässig, das teile ich auch mit unserer Gemeinde. Also ihr dürft euch mal so ein bisschen drauf einlassen, weil es geht heute ums Leben. Und jedes Leben hat so ein bisschen einen Rahmen, oder? Ich mache mal da den Rahmen vom Leben. Das ist so der Rahmen, in welchem sich unser Leben abspielt. Und wenn es gut kommt, dann sind wir da in der Mitte vom Leben, oder? Wir sind da dran. Ich zeichne jetzt mal mich beispielhaft drin. Ihr könnt euch im Grunde drin denken. Ich bin da der Blaumannsgöckel. Das bin ich, so zmitzt im Leben. Und jetzt hat mein Leben, auch wenn ich Prediger bin, hat so verschiedene Facetten. Und ich denke, ein Teil von diesen Facetten kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Da ist zum Beispiel, eine Facette von meinem Leben ist Arbeit. Ja gut, also ich schaffe eigentlich eher weniger mit dem Hammer. Bei mir müsste man eigentlich mehr müsste man da so Kompi anzeichnen oder eigentlich andere Menschen, weil häufig hat meine Arbeit mit Menschen zu tun. Also ihr dürft dort einfach das nehmen, was für euch passt. Vielleicht sind gewisse ja tatsächlich noch mit dem Hammer am Schaffen. Die meisten, würde ich behaupten, arbeiten hauptsächlich an dem Gerät. Gewisse arbeiten dann auch zwischendurch noch mit Menschen. Da dürft ihr einfach das einsetzen, wo bei euch für Arbeit steht. Und ich möchte ganz bewusst auch die einbeziehen, die jetzt nicht in einer zahlten Arbeit nachgehen. Also zum Beispiel meine Frau ist da wegen dem, aus dem Sektor nicht draussen, oder? Ihre Arbeit hat halt mit kleineren Ausgaben zu tun, oder? Das ist so. Aber jeder von uns hat etwas, wo er sagt, ja, das ist meine Arbeit, mein Auftrag. Und selbst wenn dann die Zahltarbeit vorbei ist oder im Moment nicht dran ist, hat man irgendetwas, wo man nachgeht, oder? Denn, und das ist bei mir so, ich bin Kurator, oder? Meine Frau ist ein bisschen grösser, das sieht man jetzt da. Ich bin Kurator, das ist so ein Sektor von meinem Leben. Gewisse sind nicht Kurator, aber wegen dem gibt es den Sektor auch. Sie sind dann einfach im Status Single. Und gewisse sind geschieden. Dann ist der Sektor, sieht dann auch wieder anders aus. Und gleich, gewisse sind verwitwet, oder? Also alle von uns haben irgendwie den Sektor bei sich, den Sektor engste Beziehung, oder? Und der Sektor Familie, oder? Jetzt kommen wir da, das sind wieder Miriam und ich. Und dann sind da bei uns drei, oder? Das ist der Raffi und das ist Rebecca und das ist der Benni, der Kleinste bei uns. Natürlich könnte man jetzt da noch die Älteren aufzählen und man könnte noch die Kuckusine und man könnte jetzt noch, also man könnte da voll ins Detail gehen. Der Benni hat im Moment so die Aufgabe in der Schule, das alles mal zusammenzutragen. Es ist nicht so einfach gewesen, aber wir haben es schlussendlich angebracht. Aber da weiß jeder, also selbst wenn man kein eigenes Kind hat, irgendwo hat es eine Herkunftsfamilie, es hat einen Vater, es hat eine Mutter, es hat wahrscheinlich Großeltern, bei den einen schon nicht mehr. Aber alle haben irgendwo den Sektor Familie. Und dann haben wir da den Sektor vom Besitz und von dem, was wir an Ressourcen zur Verfügung haben. Da ist zum ersten Mal da die Uhr, oder? Wir haben alle eine gewisse Zeit zur Verfügung. Also bei mir sind das 24 Stunden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir endet meistens so der Tag, der Neufang, dann auch nach 24 Stunden. Das ist, glaube ich, bei allen noch so. Die Frage ist ja, auf was verteilt sich die Zeit und was läuft da in dieser Zeit, oder? Wahrscheinlich hat das auch mit den anderen Sektoren zu tun. Und dann beim Thema Ressourcen haben wir alle mehr oder weniger große Schiene da. Also ich schreibe jetzt mal einen Hunderter rein. Das ist mein Sackgeld, oder? Also, oder zumindest ein Teil davon. Jeder von uns hat irgendetwas da in dieser Schale inne, etwas, wo er hat. Und wenn selbst wenig Geld rum ist, oder? Wir haben ja auch Studenten da, wo jetzt noch kein so regelmäßiger Verdienst rum ist. Alle haben da irgendetwas, oder? Und dann haben wir da den Bereich von unseren Mitmenschen. Also wenn man da in den Gottesdienst kommt, oder, dann ist es eigentlich ganz normal, dass man da andere trifft. Wenn ihr euch mal umschaut, entweder links oder rechts von euch oder vorne dran oder hinten dran, wir sind nie allein unterwegs, oder? Wenn wir dann heimgehen und wir leben in einem Mehrfamilienhaus, also wir nicht, aber ihr wahrscheinlich oder vielleicht die eine, dann sind dort wieder andere Leute, oder? Wenn ihr an die Arbeit geht, dann sind dort wieder andere Leute. Und wenn ihr dann in den Fußballclub geht oder sonst woher, sind wieder andere Leute. Das ist so ein Sektor in unserem Leben, oder? Wo auch ein rechter Ruckel spielt, unsere Mitmenschen. Und dann gibt es einen Sektor vom Leben und der Sektor, den schauen wir uns heute ein bisschen neuer an. Das ist der Sektor Körper. Das ist das, was wir haben. Also das, mit dem ich heute vor euch stehe, das ist mein Körper. Und jetzt könnte man sagen, das ist schon recht vollständig. Also natürlich ist es leicht verkürzt, oder? Ist ja logisch, oder? Da ist jetzt zum Beispiel, meine Hobbys habe ich jetzt nicht da irgendwo noch aufgezählt. Die gehen da bei der Zeit irgendwo gehen die noch rein. Oder mein Hobby ist eigentlich da und da, manchmal auch da. aber schlussendlich, wir haben da eigentlich so die wichtigste Bereich, wo unser Leben ausmacht. Und für die einen mag die Zeichnung stimmen, für die einen mag das so aufgehen und die andere, bei denen rebelliert es, weil wir hocken ja jetzt in einem Gottesdienst und es ist etwas, wo irgendwie noch da fehlt, ist jetzt noch gar nicht vorgekommen, oder? Also ein Teil von euch, ihr habt hoffentlich schon gemerkt, sagt, ja, da fehlt ja etwas, Alex. Man muss ja da noch einen weiteren Sektor einzeichnen. Das wäre jetzt da der Sektor Gott, oder? Am Sonntagmorgen, oder? Da gehe ich nicht arbeiten. Ich habe es wegen dem jetzt da in den Sektor reingenommen. Am Sonntagmorgen gehen wir nicht arbeiten, da gehen wir in den Gottesdienst. Das ist so. Wenn man am Sonntagmorgen nichts anderes zu tun weiß, dann geht man noch schnell daher, weil man muss ja nicht schaffen und dann so. Und vielleicht findet jetzt die eine, ja, das ist irgendwie komisch, oder? Weil eigentlich der Sektor Gott spielt ja da auch vielleicht mit Ihnen. Oder bei der Erziehung von meinen Kindern hat ja das auch irgendetwas mit Gott zu tun. Oder bei der Verteilung von meiner Zeit und von meinem Besitz ist auch irgendwie Gott. Oder wie gehe ich mit meinem Körper um? Vielleicht hat das ja sogar auch etwas mit Gott zu tun. Oder was mache ich eigentlich so mit meinen Mitmenschen? Und dann merkt man eigentlich, ist das nicht recht, wenn wir Gott einfach so als einen Sektor betrachten. Gott gehört da mit drin. Und das ist das, wie Gott sich das eigentlich auch vorgestellt hat. Er will die Teil sein von unserem ganzen Leben. Er will nicht nur ein Sektor sein, eine Abteilung, wo man am Sonntagmorgen geschwind abhökelt und dann hinterher die ganze Woche hat er keinen Einfluss mehr. Der Gott aus der Bibel, der wird tatsächlich ins Zentrum kommen von unserem Leben. Und das ist das ABC des Glaubens. Da darf ich Bezug nehmen auf das, was uns der Thorsten letzte Woche gesagt hat. Jetzt lesen wir einen Vers, wo letzte Woche gekommen ist. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das. Wir dürfen Jesus im Zentrum von unserem Leben haben, weil er selber die Einladung ausgesprochen hat. Kommt und sind ein Teil von dieser Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und dem Menschen. Und das ist wunderbar, dass wir sagen können, mal, wenn Gott im Zentrum vom Leben ist, im Zentrum von meinem Leben, dann hat das Auswirkung auf meine Arbeit. Dann hat das Auswirkung auf meine Partnerschaft oder eben nicht Partnerschaft. Dann hat das Auswirkung auf meine Familie, auf meinen Besitz und meinen Umgang mit der Zeit. Es hat auch Auswirkung auf meinen Kontakt mit Menschen in meinem Umfeld und es hat Auswirkung auf meinen Körper. Und genau um die Auswirkungen, um die geht es mir heute. Es geht mir genau um die Frage, wie ist das eigentlich für Menschen, wo Gott im Zentrum von ihrem Leben hängt, wie ist das eigentlich im Umgang mit ihrem Körper? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass wir eigentlich sehen in der Bibel, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer von allem, was wir da sehen. Und eigentlich könnte man jetzt über die Überschrift drüber schreiben, Gott ist mein Schöpfer. Wir lesen im Alten Testament in der ersten paar Seiten von der Geschichte, wie der Mensch erschaffen worden ist. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das ist etwas, wo einmal steht in der Bibel. Sonst heißt es immer, und siehe, es war gut, wenn Gott etwas geschaffen hat. Und nach dem Mensch, nachdem er alles nochmal anschaut, sagt er, siehe, es war sehr gut. Und das ist etwas, wo für alle gilt, für alle von uns. Manchmal ist das für mich gar nicht so einfach zum Begreifen, weil dann merke ich, ich habe gerade letztens gegoogelt, wie groß ist eigentlich ein durchschnittlicher Mitteleuropäer? Wie groß ist eigentlich ein durchschnittlicher Mitteleuropäer? Was denkt ihr so? Wie groß ist eigentlich ein durchschnittlicher Mitteleuropäer? Ja, das sind gar nicht schlechte Sachen. Also die eine sagt so 1,75, 78, 1,80, 82. Die sind gar nicht so schlecht. 1,80 Meter. 1,80 Meter, so ein durchschnittlicher Mitteleuropäer. So die Deutsche, so Mitteleuropa, Schweizer, so 1,80 öppe. Und schon in der Schule habe ich gemerkt, ich gehöre nicht zu dem Durchschnitt. Ich bin irgendwie ohne rausgefallen. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, ja, ist da irgendetwas falsch gelaufen? Ist da irgendetwas nicht in Ordnung, weil ich eben nicht dem Durchschnitt entspreche? Und ich habe recht schnell gemerkt, nein, auch wenn ich jetzt nicht der Größte bin, Gott ist trotzdem, Gott ist der Schöpfer von meinem Körper. Er hat mich trotzdem wunderbar geschaffen. Und die Woche, wie ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir ein Interview in die Hände geraten, und zwar von dem Herzchirurg, dem Schweizer Herzchirurg Thierry Carrel. Vielleicht habt ihr das auch gelesen, das Interview vom Thierry Carrel. Und der Thierry Carrel, der hat schon Haufen Herz-OPs gemacht. Er schätzt, er hat schon immer richtig zählen, er schätzt so etwa 12.000 Herz-OPs. Hat er schon gemacht. 12.000. Und spannend ist ja, wenn man eine Herz-OP macht, dann ist ja meistens irgendetwas nicht in Ordnung, oder? Ich meine, sonst braucht es ja kein Herz-OP. Und mich hat es Wunder genommen, wie geht er eigentlich mit der Thematik um, dass er eigentlich die ganze Zeit an kranken Herzen muss operieren und gleich daran glaubt, dass Gott ein guter Schöpfer ist. Wie geht er mit dem Thema um? Und da schrieb er, oder da sagt er in dem Interview, natürlich gibt es oft ähnliche Operationen, doch ich bewundere es, wie das Herz mit seiner perfekten Anatomie und seinen feinen Abläufen in den verschiedensten Körpern funktioniert. Ich sehe, wie das Herz beim Neugeborenen wächst und wie es sich an den Bedarf anpassen kann. Das finden wir bei keinem anderen selbstkonstruierten Werk. Jedes Mal, wenn ich einen Brustkorb öffne und das Herz sehe, kann ich nur staunen. Und ich habe gedacht, das ist das, wenn mir akzeptiert, wenn mir gesehen, wenn mir erkennt, Gott ist unser Schöpfer. Er wird nicht nur irgendwie so ein Teil von unserem Leben ausfüllen, sondern er wird im Zentrum von unserem Leben sein. Dann heißt das auch, von ihm geht alles aus. Er ist der Schöpfer von meinem Leben. Und dann kann man sich anschauen und kann sagen, Moll, da ist ganz viel ganz gut gelungen. Und natürlich höre ich es aber. Natürlich höre ich das schon, oder? Weil das ist ja auch völlig klar. Wir haben da Leute unter uns, die haben allenfalls, also ich weiß es nicht, aber die haben allenfalls einen Herzschrittmacher. Oder die nehmen regelmäßig Medikament, dass ihr Herz überhaupt richtig funktioniert. Und da ist ja schon die Frage, also kann man denn immer noch sagen, ja, eigentlich ist das alles super gemacht. Die Frage ist ja dann, was ist da eigentlich los? Warum gilt das eigentlich nicht? Und siehe, es war alles sehr gut. Warum ist unsere Beobachtung so anders von dem, was die Bibel beschreibt in der Schöpfung? Und dann kommen wir zu einem Vers, wo ich drauf gestoßen bin und wo ich mich gefragt habe, die Frage, warum krank? Warum gibt es so Probleme mit unserer Gesundheit? Warum muss der Thierry Carrel 12'000 Herzen operieren? Natürlich kann man sagen, ja, da hat irgendetwas nicht gestimmt, da mit der Umstellung, weil meistens werden ja auch Neugeborene, wo das nicht stimmt, operiert. Da klappt etwas nicht mit der Umstellung. In der Mutter innen muss ja die Lunge noch nicht schnaufen, also sollte noch nicht schnaufen. Sonst wird das schwierig mit dem Fruchtwasser. Und dann hinterher, wenn die Babys rauskommen, dann muss das Herz umstellen. Dann muss es umstellen, dass das Blut durch die Lunge pumpt wird und dass dann dort der Sauerstoff abgeholt wird. Und vielmal klappt das nicht so gut. Es gibt immer wieder Probleme, so Anpassungsschwierigkeiten bei dieser Umstellung. Und dann braucht es eine Operation. Oder Herzen, die schon sehr lange unterwegs gewesen sind und einfach nicht mehr so mögen. Oder irgendein Fehler im Herz auftreten ist, weil es sich anfängt abnutzen. Und da ist die Frage, warum ist das so? Bei den Klagelieder gibt es gerade zu dem Thema Herz und Krankheit gibt's einen interessanten Vers. Klagelieder 5, Vers 16. Heißt, oh weh, dass wir so gesündigt haben, darum ist auch unser Herz krank und unsere Augen sind trübe geworden. Und das ist etwas, wo uns die Bibel eigentlich durch die Bank weg immer wieder sagt. Die schön schöpfig, die ist zerstört worden. Da ist etwas kaputt gegangen. Es ist nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht war von Gott. Und es ist etwas kaputt gegangen in dem Moment, wo sich der Mensch gegen den Schöpfer gewendet hat. Wo der Mensch gesagt hat, ja, jetzt wissen wir selber Bescheid, lieber Schöpfer, wir haben das da selber im Griff. In dem Moment ist etwas kaputt gegangen. In dem Moment, wo Menschen sagen, ich brauche eigentlich das da in der Mitte gar nicht. Ich habe das nicht nötig. Ich habe mein Leben selber im Griff. Ich kann meinem Körper selber schauen, ich brauche Gott nicht dafür. Ich kann selber arbeiten, brauche ich keinen Gott dafür. Meine Ehe, da schaue ich im Fall selber dazu, habe ich keinen Gott nötig. Meine Familie, warum soll ich da etwas mit Gott haben? Meine Zeit, bin ich gerade noch froh, habe ich nicht noch etwas mit Gott, ist schon so ausgefüllt genug. Und mein Geld wollte ich gerade im Fall für mich behalten. Da hat Gott gar nichts mir zu sagen. Und mit meinen Mitmenschen kann ich sehr gut selber umgehen. Brauche ich nicht. Und genau der Umstand dass Menschen sagen, ich habe das nicht nötig. Gott hat mir nicht reinzureden. Ich kann mein Leben schon noch selber in die Hand nehmen. Genau der Umstand, das nennt die Bibel Sünde. Trennung von Gott. Nicht mehr im Kontakt sein mit Gott. Und ich bin froh, dass die Bibel bei dem Zustand nicht stehen bleibt. Dass die Bibel nicht sagt, und jetzt ist es halt so, jetzt müsst ihr halt selber zu Schlag kommen. Jetzt müsst ihr halt euer Leben ohne mich leben. Jetzt müsst ihr halt die ganze Sache ohne mich arrangieren. Sondern dass da jemand mit reinkommt. Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, dass wir wieder können mit Gott leben, dass wir wieder können ihn einladen in die verschiedenen Bereiche von unserem Leben, dass wir auch, wenn wir in einem Bereich Not haben, dass wir wieder mit ihm zusammen können, eine Lösung finden. Dass wenn wir irgendwo Schritt tun, dass wir es in seiner Art und Weise tun. Und ich habe mir angeschaut, wie das denn ausgesehen hat, wie Jesus Christus ins Leben wieder zurückgekommen ist. Und von Jesus Christus heißt er sich's Leben schlechthin. Und deswegen hat es mich am meisten interessiert, wie ist denn er umgegangen mit Krankheit? Was hat denn er gemacht? Und da habe ich einen ganzen Haufen Beobachtungen gemacht, die ich euch heute gern mitgeben würde. Das Erste, was ich für eine Beobachtung gemacht habe, die Entdeckung, die bei Klagelier da oben ist, dass Krankheit etwas mit Sünde zu hat, die bestätigt Jesus. Jesus bestätigt das. Und zwar in Markus 2, das ist die Geschichte, wo Jesus predigt und das Haus ist gestossen voll und vier Leute kommen mit einem gelähmten Mann. Wahrscheinlich ist der meiste die Geschichte irgendwie geläufig, man hört das vielleicht schon im Kids-Treff. Und dann hinterher kommen die Leute mit dem Mann nicht inne zu Jesus. Und sie haben unbedingt Welle zu dem Jesus. Und dann sind sie aufs Dach gestiegen, haben das Dach angefangen abzuräumen und haben den Gelähmten vor Jesus runtergelassen. Und eigentlich, ich bin überzeugt, eigentlich haben sie nur eins Welle. Sie haben Welle, dass ihren Freund endlich wieder laufen kann oder überhaupt mal laufen kann. Und Jesus macht etwas ganz anderes. Im ersten Moment. Wir lesen es da in Markus 2, Vers 5. Jesus sprach zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir finden nicht genau raus, was da der Zusammenhang ist. Es wird auch nicht erklärt, ja und die Sünde und das Thema, sondern es wird einfach festgehalten, dass Jesus dem Mann allererst mal in dem Bereich begegnet, da im Zentrum, bevor er sich um den Bereich kümmert, da aussen. Jesus begegnet dem Gelähmten erst mal da innen. Er sagt, du brauchst erst mal eine klare Beziehung zu Gott. Das ist dein Problem. Sünd hätte ich von Gott weggenommen. Du bist getrennt von dem guten Schöpfer. Und wegen dem hat Jesus erst mal die Beziehung da innen angesprochen, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt gibt es natürlich ganz einen Haufen Leute, die sagen, das ist wie ein Gesetz, oder? Da, Daniela, beim Reinkommen mit dieser Schiene, was habe ich echt falsch gemacht? Wo habe ich echt Sünde in meinem Leben, dass ich jetzt da muss? Was? Das Knie operieren, oder? Was ist es gewesen? Gut. Und das ist ganz krass, weil die Leute haben eigentlich in dem Moment, wo sie krank werden, einen Haufen andere Probleme und Gedanken und Nöte. Und dann kommen gewisse und sagen, du solltest im Fall mal schauen. Irgendwo ist da Sünde in deinem Leben, sonst wärst du nämlich gesund geblieben. Und ich bin so froh, dass es nicht nur die Geschichte gibt vom Markus 2, sondern dass es auch die andere Geschichte gibt. Die Geschichte vom Johannes 9. Da kommt die Frage genau wieder. Da kommt wieder die Frage, warum Krankheit? Und dann ist es damals ein Blindgeborener, wo die Jünger sehen und dann sich fragen und zu Jesus sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich, ein Blindgeborener? Hätte er schon im Mutterlieb angefangen zu sündigen und wegen dem ist er jetzt denn blind auf die Welt gekommen? Oder ist es allenfalls wegen der Eltern und wegen dem ist er blind auf die Welt gekommen? Jesus, bitte hilf uns, sag uns doch, oder? Und dann sagt Jesus, Johannes 9, Vers 3, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und ich bin so froh, dass es den Vers gibt, weil es den Druck ein bisschen rausnimmt und uns zeigt, Krankheit hat zwar im Grund einen Zusammenhang mit der Sünde, im Grund, aber nicht jede einzelne Krankheit, wo wir konfrontiert sind damit, ist immer die Folge von irgendeiner Sünde, wo wir im Leben haben. Und ich finde das gut, dass die Bibel da uns zwei Gleis anleitet. Nicht eins Gleis, zwei Gleis. Auf der einen Seite, es kann sein, dass du in der Situation bist, wo der gelähmte Mann war, dass es erstmal nur darum geht, die Beziehung zum himmlischen Vater wiederherzustellen. Es kann sein, dass du zu Gott im Grunde nur wettisch kommen, dass da Heilig passiert und dich interessiert überhaupt nichts, was er eigentlich will. Ein Beziehung zu dir. Denn wäre Jesus der, wo wir sagen, schau mal, es gibt weit mehr als der Sektor. Es gibt da innen etwas, wo dir fehlt. Aber wenn du zu Jesus kommst mit einem reinen Herz und du bist krank, dann musst du dir keine Gedanken darüber machen, welche Sünde echt jetzt zu deiner Krankheit geführt hat. Und du kannst sagen, hey Jesus Christus, du weißt, mir geht es einzig darum, dass da innen stimmt. Und jetzt siehst du, da, bei meinem Körper ist etwas nicht in Ordnung. Bitte hilf mir. Und das ist etwas, was Jesus ganz häufig gemacht hat. Ich habe zig Heilungsgeschichten in der Vorbereitung gelesen. Und ich werde dir einfach zwei rausgreifen. Die vom Bartimäus. Der Bartimäus, der muss irgendetwas mal gehört haben von Jesus. Und dann kommt Jesus auf Jericho und Bartimäus hat dort in dem Jericho gelebt und ist blind gekommen. Und dann heißt es, Bartimäus hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und dann sagen die Leute um ihn herum, nicht so laut, stör doch den Meister nicht. Der hat andere Sachen, als sich jetzt mit dir zu beschäftigen. Bist bitte ein bisschen ruhig. Wir haben da wichtiger zu tun. Und der Bartimäus lässt sich nicht abhalten. Er sagt, nein, jetzt, ich. Und ruft nochmal und ruft noch Leute an. Und er fordert Jesus raus und hinterher wendet sich Jesus ihm zu und heilt ihn. Es ist nicht immer die dringliche Bitte. Und das ist auch so ein Gesetz, das ich gerne aufweichen würde. So genau das gleiche Gesetz. Du hast eine Sünde, deswegen bist du krank, oder? Das ist so ein Gesetz, das ich finde, das verhebt einfach nicht biblisch. Das gleiche Gesetz. Du musst nur richtig bitten, denn hinterher kommt es schon richtig. Das ist auch so ein Gesetz. Das können wir gerade über Bord fallen heute. Entspricht nicht dem, was wir in der Bibel lesen. Beim Bartimäus ist das so gewesen. Wenn der wahrscheinlich nicht weiter gerufen hätte, dann wäre nichts gegangen. Aber wir lesen auch die andere Geschichte. Und zwar sind sie dort in einer Synagoge. Und Jesus verhandelt da noch mit den Pharisäern. Und dann heißt es, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, und es steht ein Mann mit einer verdorrten Hand, also mit einer Hand, die er nicht hätte können brauchen. Strecke die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Es ist nichts davon gedreht, dass der Mann ein Wort mit Jesus vorher geredet hat. Es ist nichts davon gedreht, dass er manchmal und noch manchmal schon gebetet hat. Es ist nicht davon gedreht, dass er überhaupt gesund werden an dem Tag. Und Jesus macht. Und dann gibt es so ein weiteres Gesetz, wo vielleicht in unseren Köpfen noch rum ist. Ja, wenn man nur richtig glaubt, denn, oder wenn einem Jesus richtig wird begegnet, dann würde er mal alle gesund sein, wo da richtig glaubt und so. Und ich hab eben einen Haufen von diesen Heilungsgeschichten jetzt in der Vorbereitung gelesen und ich habe gemerkt, nicht mal das verhebt. Das Gesetz können wir auch gerade über Bord fallen. Ich habe dort die Story gelesen. Nein, das überrumpeln wir. Ich habe dort die Story gelesen von dem Teich Bethesda. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Es heißt dort am Anfang, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Heute würden wir dem sagen, Jesus ist ins Spital gegangen. Ja? Und die Hoffnung von jedem einzelnen von diesen Leuten, wo dort gelegen ist, war die gleiche. Gesund werden. Und dann hat es dort so eine Art Legende gegeben oder so eine Erzählung, dass wenn sich dort bei dem Teich das Wasser bewegt, dann hinterher, wer als erstes reinkommt, der wird geheilt. Super Sache, oder? Jesus besucht den Ort. Und es heißt, in diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Überall. 5 Hallen voll von Leuten, die Heilung nötig hätten. Wie viel von diesen Leuten hat Jesus geheilt? Was ist erzählt in der Bibel? Wie viel von diesen Leuten hat Jesus geheilt? Da geht der Daumen rauf. Oder der Zeigefinger. In der Bibel lesen wir von einem, wo Jesus geheilt hat. Ein von diesen ganzen Leuten. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, ja, vielleicht haben die, die es aufgeschrieben haben, die anderen Hunderte vergessen, die dort gerade geheilt worden sind oder so. Gut, überlasse ich euch, dürft ihr selber entscheiden, was ihr mit dem Argument anfängt. Fakt ist, für mich, bei Jesus Christus sehen wir etwas, wo wie nicht ins Schema passt. Es gibt kein Gesetz. Aber es gibt eine Klarheit. Und zwar nach einem Abend, wo Jesus unglaublich viele Leute geheilt hat. Die sind gebracht worden und er hat sie geheilt. Sind irgendwann alle müde gewesen. Und am nächsten Morgen ist Jesus schnell aufgestanden und ist weg. Und dann ist die Situation gewesen, dass die Leute noch mehr gekommen sind. Es hat noch mehr Kranke gegeben. Und alle sind auf die Suche gegangen nach Jesus. Und dann heißt es, und als die Jünger Jesus gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Das heißt, dort sind ein Haufen Leute gsi, die eins wollen, gesund werden. Und Jesus Christus sagt in dem Moment denen allen ab und geht eins weiter. Warum? Damit auch andere Leute im Kern können heil werden. Und das ist das, was es eigentlich bedeutet, heil sie nach der Bibel. Das bedeutet, ich habe eine Beziehung zum himmlischen Vater, zu dem, wo mich geschaffen hat. Ich habe eine Beziehung zu dem, wo mich erlöst hat, wo mich rausgerissen hat aus dieser Gottfernheit. Und ich pflege die Beziehung. Das nennt die Bibel Heil. Und dann macht die Bibel eins deutlich, auch wenn es da ein Problem gibt, ist das etwas, wo Gott interessiert. Aber es ist nicht so, dass das Problem da der Kern ist, sondern Es geht immer wieder darum, wie geht es deinem Kern, wie geht es dir gesamthaft als Mensch. Ich werde ein paar praktische Hinweise geben. Erste Hinweis heute, sei dankbar. Wenn das wirklich so ist, dass Gott uns gemacht hat, und wenn du heute da sitzt und kannst zuhören, dann würde ich behaupten, funktioniert schon ganz schön viel in deinem Körper. Es kann sein, dass gewisse Sachen kaputt sind. Es kann sein, dass gewisse Sachen auch nicht wiederherstellbar sind. Es kann sogar sein, dass du unter gewissen Sachen akut sehr fest leidest. Aber heute möchte ich eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, dir zu überlegen, was alles funktioniert. Was alles wunderbar gemacht ist. Und vielleicht kommst du dann drauf, wie ich draufgekommen bin, man muss gar nicht dem Durchschnitt entsprechen. Gott hat es trotzdem gut gemacht. Und vielleicht merkst du, ich muss gar nicht ganz gesund sein. Gott hat trotzdem ganz vieles ganz wunderbar gemacht. Und meistens ist es ja so, dass man erst dann, wenn man krank ist, merkt, was sonst eigentlich alles automatisch funktioniert. Erst wenn das Herz nicht mehr regelmäßig pöppelt, merkt man, dass das vielleicht vorher 70 Jahre funktioniert hat oder 50. Ich werde euch einladen heute zur Dankbarkeit. Dankbar über das, was Gott dir auch im Bereich vom Körper mitgegeben hat. Und wenn du da mal ins Detail gehst, ich glaube, da findest du ganz schön viel raus. Das Zweite ist, Jesus Christus ladet uns ein zur Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, mit unserem Schöpfer. Das bedeutet sich ausrichten auf den Himmel. Weil die Sektoren, da wird es einen Teil von denen auch im Himmel geben. Da werden andere Leute sein im Himmel. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Da wird es auch darum gehen, was habe ich anvertraut bekommen. Da ist auch irgendetwas am Gehen. Irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht, ob man die da am Computer schafft oder wieder mit dem Hammer. Aber Arbeit wird es auch dort geben. Etwas, wo wir uns damit beschäftigen, den Tag durch. Wir werden sicher nicht nur die ganze Zeit im Chörli singen. Und einen Körper werden wir auch haben. Einen anderen. Aber wir werden einen Körper haben. Und das ist das, wo Jesus uns dazu einlädt. Und das fängt damit an, dass wir da anschauen. Und überall, wo der Jesus, wo die Beziehung zu Gott mit hineinkommt, da werden Teile vom Himmel sichtbar. Und das ist das, warum Jesus geheilt hat. Er will einen Teil vom Himmel sichtbar machen. Und das ist das, wenn du heute vielleicht geheilt wirst von etwas, dann ist es das, dass da ein Stück Himmel sichtbar wird, schon jetzt. Und das ist möglich. Und dann, und das habe ich ganz praktisch können machen, letztes Wochenende. Ich habe können Jesu Umgang mit Kranken studieren. Ich erzähle ganz kurz noch von dem Wochenende, wo wir erlebt haben. Während ihr da Dorffest gehabt habt und vielleicht die einen noch Zürich Open Air, sind Miriam und Kind und ich, wir sind in Deutschland gewesen, zu einem Familientreffen. Und am Samstag am Morgen haben wir eine Wanderung gemacht und wir sind gerade retour gekommen von dieser Wanderung. Da kommt der Cousin vom Benjamin über ein Mürli, so etwa 1,50 Meter Mürli, kommt er durchab und der Benni hinten drin, weil er denkt, dort sei dann auch ein Stege. Es war leider kein Stege. Er blieb bei so einem Kennel, wo es dort noch hatte, hängen, in Kerz und er geht runter auf spitze Stein und schlägt sich links und rechts der Kopf auf, da vorne, da hinten und dort. Wenn ihr ihn heute gesehen, der hat so ein Käppli auf, weil es hat immer noch Schaf und Die Fäden sind auch noch nicht gezogen. Und er liegt dann dort. Wir haben dann das Krankenauto gerufen. Wir sind ins Spital. Wir sind sehr gut versorgt worden. Und wir haben dann dürfen eine Nacht dort bleiben. So ist uns viel Zeit geschenkt worden. Papi-Sohn-Zeit sozusagen. Und irgendwann sagt der Benni, ach komm, Papi, erzähl mir eine gute Geschichte. Dann habe ich gesagt, ja, was für eine Art von einer Geschichte ist denn eine gute Geschichte? Dann sagt er, ja, eine von Jesus. Ich sage, gut, das ist ein besonderer Wunsch. Also die von Bartimäus. Also haben wir die von Bartimäus. Wir sind zusammen dort im Bett gelegen und haben gemerkt, das ist jetzt dran, Jesus zu bitten, dass er uns in dieser Situation begegnet und hilft. Wir haben immer noch nicht gewusst, hat das im Kopf selber noch irgendwelche Hirnblutungen oder etwas ausgelöst. In der Schweiz wären wir ab 60 Sand, die wären wir schon ins CT geschickt worden, habe ich mir dann hinterher erklären lassen. Dort in Deutschland haben sie gesagt, ja, also... Dann sind wir mit dem Bartimäus fertig gewesen und dann hat er gesagt, ja, gibt's noch mal so eine Geschichte? Und ich kann euch sagen, im Markus-Evangelium sind wir so ein bisschen dem nach, hat's einen Haufen von diesen Geschichten. Im Markus-Evangelium kann man einen Haufen von dem lernen, wie Jesus mit Kranken umgegangen ist. Und da lernt man etwas von dem, was es bedeutet, sich auf den Himmel auszurichten. Nämlich, dass immer wieder Menschen mit einer Not zu Jesus gehen und immer wieder etwas passiert. Manchmal heilt Jesus erstmal da innen. Manchmal sagt Jesus, da müssen wir erstmal etwas anders angehen. Und manchmal heilt Jesus da aussen. In einer ganz komischen Art und Weise zum Beispiel mit dem Blinden, wo Jesus sagt, ja gut, wir gehen mal ein bisschen abseits und dann hinterher streicht er ihm Speichel auf die Augen und sagt, du, jetzt probier's mal. Und der Mann sagt, ja, also ich sehe Menschen, die laufen so wie Bäume um. Und dann weiss Jesus, ja gut, da ist noch nicht ganz alles in Ordnung und dann machen sie das nochmal da mit dem Speichel und so und dann hinterher hat der Mann tatsächlich wieder scharf gesehen. Und da merken wir etwas. Manchmal braucht es Zeit. Manchmal braucht es eigentlich gar nichts. Jesus heilt den Mann mit der verdorrten Hand einfach so, ohne dass der überhaupt gefragt hat. Manchmal braucht es die Rückfrage, was willst du eigentlich, dass ich an dir soll machen? Fragt Jesus einisch, wie jemand zu ihm kommt. Und so merken wir, das ist etwas, da gibt es fast kein Gesetz, sondern da gibt es immer wieder nur die Begegnung von Jesus mit Menschen. Und das ist das, was dann in dem Bett passiert ist. Wir haben dann auch Zeit und WLAN zum WhatsApp schreiben und dann hinterher sind Nachrichten eingetroffen, dass Leute für uns beten. Und wir haben das tatsächlich dort in dem Bett gespürt, dass Jesus Christus da ist und uns jetzt begegnet, in dem Innen. Wegen dem hat er die Schränze heute immer noch. Und das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Tage beschäftigen, bis das alles so weit abgeheilt ist und Fäden gezogen sind und so weiter. Aber wir haben etwas von dem bemerkt, was es bedeutet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit unserem Schöpfer und wie er uns in dem Innen begegnet. Und dann gibt es einen Bereich, den ich euch heute einfach mal vorenthalten habe, der Bereich, wo die Bibel uns beschreibt, was sollen wir eigentlich machen, wenn Leute in unserem Umfeld krank sind oder wenn wir selber krank werden. Was sollen wir denn eigentlich machen? Und das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Ich tue jetzt beten, dann singen wir ein Lied, wo genau die zwei Sachen aufgreift. Jesus vergibt uns unsere Schuld und er heilt uns. Er kommt in einer heilenden Art und Weise in unser Leben rein. Und nachdem ist die Möglichkeit, etwas da vorne zu berichten, ein Fürbitte, ein Erlebnis, das man gemacht hat mit Jesus. Vielleicht irgendetwas, das mit der Predigt zu tun hat oder etwas ganz anderes. Das Mikrofon ist dann offen nach dem Lied. Und dann singen wir nochmal eins. Jetzt tue ich beten und dann singen wir miteinander, du vergibst mir all meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass es bei dir kein Schema F gibt. aber, dass es bei dir der riesige Wunsch gibt, uns zu begegnen. Und für den Wunsch bist du ans Kreuz gegangen, hast dich selber hingegeben. Und für den Wunsch hast du manchmal auch den Menschen etwas ganz anderes gesagt, als sie gehofft haben. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du heute zu uns redest, in der Art und Weise, wie du das immer mit Menschen machst, ganz persönlich und ganz klar. Und ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, was es bedeutet, heil zu sein, in einer Beziehung zu dir zu stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, was das für unseren Körper bedeutet. Und ich möchte dir danken für die vielen Geschichten, die wir von dir dürfen lesen, im Neuen Testament, nicht nur im Markus-Evangelium. Und wir danken dir, dass wir dürfen wissen, du bist ein Gott, der jeden persönlich anspricht und anrührt. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du auch heute noch in dieser Art und Weise durchhandeln, mit deinen Worten und mit deiner guten Art in unser Leben drin hineinkommen. Und dass du uns auch in dieser Art durchheilen, wie du das damals gemacht hast. Manchmal allmählich, manchmal ganz spontan, manchmal auf einer Art und Weise, wie es gar nicht erwartet worden ist. Und so danke ich dir für deinen Segen, den wir auch heute dürfen mitnehmen und überkommen. Und danke dir, dass du mit uns jetzt auch am Abschluss von dem Gottesdienst bist. Amen.